Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 122 von Football's Coming Home. Die zweite Folge bei dieser WM. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schwitze im Sitzen. Es wird immer schlimmer gefühlt. Es ist natürlich schön, ne? Ihr erinnert euch zurück, vor 4 Jahren hatten wir ein sehr winterliches Feeling bei der WM in Katar. Insofern ist das jetzt so natürlich schöner. Aber es ist natürlich schon extrem. Also bei mir hier in Duisburg sind es gerade 37, 38 Grad und es soll am Freitag sogar noch schlimmer werden. Aber ich hoffe mal, dass der liebe Niklas, der ja im hohen Norden wohnt, es vielleicht ein bisschen kühler hat. Oder irre ich mich da? Hallo, grüß dich erstmal.
Moin, ja, muss ich dich leider enttäuschen. Also ich gucke gerade mal hier aufs Thermometer. 32 Grad haben wir hier auch. Schön in der Innenstadt in Hamburg. Also viel, viel kühler haben wir es hier auch nicht. Aber ist doch schön, wenn wir Sommer haben, oder?
Ja, definitiv. Aber es kann natürlich auch zu viel sein. Und für alle, die dich jetzt nicht sehen, beziehungsweise wir machen ja keinen Videopodcast, aber ich empfehle euch schon mal, es wird natürlich zu dieser Folge auch ein Reel auf Instagram geben. Schaut da gerne mal vorbei. FCH-Podcast heißt der Instagram-Kanal mittlerweile. Und da werdet ihr sehen, dass Niklas ein Norwegen-Trikot anhat. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl einfach mal.
Ja, also ganz praktisch ist es dazu gekommen, weil ich eben noch Sport gemacht habe. Aber tatsächlich habe ich eine kleine Verbindung zu Norwegen, weil Familie von mir da ein Haus hat und da viele Sommer verbracht hat, ich da viele Sommer verbracht habe. Eine kleine Verbundenheit zu Norwegen. Und da dachte ich mir, wenn sie jetzt bei der WM endlich mal wieder dabei sind, seit 1998 das erste Mal, dann kann man auch mal das Trikot hochleben lassen. Ist nicht das ganz Aktuelle, das finde ich auch ziemlich geil, mit der Flagge über das ganze Trikot. Ist das noch aus der Quali, meine ich. Aber auch das fand ich ziemlich cool. Also Trikots können sie auf jeden Fall. Und ja, dachte ich mir, das ziehe ich mal an heute.
Gefällt mir auch sehr gut. Ich muss vielleicht vorab noch sagen, vielleicht kenne dich noch nicht alle. Also Niklas ist auch Sportjournalist, ist vor allem für Sport1 oder im Auftrag von Sport1 unterwegs, muss man ja sagen. Du arbeitest ja bei Run Forward Media, so heißt das korrekt. Also ihr seht auch ab und zu Niklas mal im Doppelpass, gerade wenn es um die Nordostvereine in der Bundesliga geht. Du warst ja auch mit Leipzig, mit RB Leipzig in Südafrika auf PR-Tour. Vielleicht werden wir am Ende noch ein bisschen Zeit dafür haben, noch über das Thema Ole Werner sprechen zu können. Aber müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Ansonsten schieben wir es vielleicht vor der Saison mal nach. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und dementsprechend wird es aber diesmal natürlich wieder hauptsächlich um die WM gehen. Wir machen das so wie in der letzten Woche auch. Thema der Woche ist natürlich die Nationalmannschaft. Und dann gehen wir einmal durch den Spieltag durch und haben natürlich auch den Fail und den Ehrenmann der Woche. Legen wir los mit dem deutschen Team. 2:1 gewonnen gegen die Elfenbeinküste. Das bedeutet hinten raus auch dadurch, dass es dann im Anschluss in der Gruppe beim anderen Spiel ein Unentschieden gab, dass somit die DFB-Elf nicht nur sicher im 16-Finale steht, sondern auch Gruppensieger ist in der Gruppe E. Es war das erwartet schwierige Spiel, kann man, glaube ich, so sagen, aber man ist im Rückstand geraten, man ist zurückgekommen. Spielerisch war es nicht das Allerbeste, aber man hat Resilienz gezeigt, man hat Charakter gezeigt und trotzdem auch hinten raus in der Wahrnehmung habe ich unfassbar unterschiedliche Meinungen gehört. Also wie gesagt, die einen, die halt sehr diesen Charakter gelobt haben, aber viele, die dann auch gesagt haben, gerade, wir werden ja gleich auch ein bisschen detaillierter aufs Spiel eingehen, dass man kurz nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit, dass die Elfenbeinküste über weite Strecken spielerisch, teilweise offensiv, schon teilweise klar besser war. Wo bist du da? Bist du eher pessimistisch, weil du sagst, ach, im Spiel, es hätte auch so manchmal so kippen können? Oder lobst du am Ende den Charakter der Mannschaft, dass es am Ende, egal wie, gezogen haben?
Zweiteres auf jeden Fall. Also eher Optimist in der ganzen Geschichte, weil zum einen fand ich, dass diese Leistung gegen die Elfenbeinküste wirklich nicht schlecht war. So, also klar, es war jetzt nicht herausragend, aber es war eine okaye Leistung, wenn man sich da gerade mal andere Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft anguckt, auch gerade im ersten Spieltag, wie schwer sich da viele Mannschaften getan haben. England gegen Ghana auch nur unentschieden gespielt. Also das ist nicht gesagt, dass man wirklich 3 Siege in so einer Gruppe holt. Und ja, der DFB ist jetzt gut schon mal vorweg marschiert, eben mit diesen 2 Siegen. Und dieses Elfenbeinküste-Spiel, das hat für mich so ein bisschen diesen Polen-Charakter aus 2006. Also dieses Last-Minute-Tor, ja. Alle jubeln, alle feiern. Das war dieses Polen-Spiel damals 2006 war auch bei Weitem kein gutes Fußballspiel und trotzdem hat das enorm viel freigesetzt. Und ich glaube, das Gleiche ist jetzt, könnte es jetzt wieder sein. Parallelen sind ja da, war beides der zweite Gruppenspieltag. Also ich sehe das eigentlich eher positiv, diesen Auftritt im Großen und Ganzen. Auch, weil ich sagen muss, da sind Einzelspieler in der Mannschaft beim DFB dabei, die einfach herausstechen. Und das sind natürlich diese bekannten Namen natürlich, ein Wirtz, ein Musiala, die beide auch noch Potenzial haben, aber trotzdem schon top spielen. Und was ich sagen muss, die Entdeckung für mich bei dieser Weltmeisterschaft ist Felix Metscher. Ja. Also ich muss gestehen, ich habe auch nicht allzu viele Dortmund-Spiele geschaut in der Bundesliga jetzt in der abgelaufenen Saison. Man hat ja hier und da immer wieder gehört, dass Felix Metscher wirklich der Ankerspieler auch ist im Dortmunder Spiel. Aber was der an diesen ersten beiden Spieltagen für Deutschland da abgerissen hat, was für ein Tempo der hat, was für eine Ballsicherheit der hat, diese Dribbelstärke gegen den Ball auch nicht so schlecht, das ist unglaublich. Also rein gefühlt würde es mich wundern, wenn der nächste Saison noch in Dortmund spielt.
Ja, gibt ja da schon die ersten Gerüchte, dass der FC Bayern sogar mal nachgefragt hat. Gehen wir, bevor ich auch noch mal kurz was zu Metscher sage, schauen wir mal kurz auf die Tore mal drauf. Also in der 30. Minute kam ja so ein bisschen der Schocker. Elfenbeinküste ist in Führung gegangen durch Kessié, Vorlage von Diomandé auf Amad, wo ja Nathaniel Brown erst noch ganz stark dazwischen kam, den Ball noch abblockte, kurz vor Manuel Neuer. Aber dann hatte Kessié leichtes Spiel. Ich hatte aber auch bis dahin, auch wenn Deutschland offensiv noch nicht so richtig in die Aktion reinkam, da bis dato war die DFB-Elf eigentlich für meinen Geschmack aber gut im Spiel, hat da vielleicht die glorreiche Trinkpause, über die ja sehr viel diskutiert wird, hat die da vielleicht dazu beigetragen, dass das Momentum auf einmal so ein bisschen gekippt ist. Man hatte das ja auch so ein bisschen dann kurz nach Wiederanpfiff, wo ja die stärkste Phase der Elfenbeinküste im Prinzip war.
Auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt, in beide Richtungen ist es jetzt einmal gekippt. Im ersten Spiel gegen Curaçao war es ja genau andersrum. Da hatte plötzlich Curaçao das Unentschieden, also den Ausgleich gemacht, das 1-1. Und da war plötzlich Curaçao am Drücker, diese 2 Minuten vor dieser Trinkpause. Und da kam es uns zugute. Und jetzt war es eben das Gegenteil. Ne? Jetzt kam plötzlich die Elfenbeinküste besser aus dieser Trinkpause. Also ja, ist sowieso ein spannendes Mittel, diese Trinkpause. Muss ja wirklich sagen, Fußballspiel ist mittlerweile in 4 Vierteln zu denken und nicht mehr in 2 Halbzeiten. Ist schon spannend, was da jetzt irgendwie reingebracht wurde, was das auch für einen Impact so auf das Spiel hat. Ist schon sehr, sehr spannend. Ist auf jeden Fall ein Tool für Trainer, wo sie nochmal ansetzen können, wo sie die Mannschaft nochmal erreichen können. Gibt ja auch viele Trainer, die das auf den Pressekonferenzen sagen, die wirklich das schaffen, durch diese Trinkpause wirklich alle 11 Spieler einmal zu erreichen. Weil während natürlich so ein Spiel läuft, bei dieser Lautstärke in einem Stadion, da erreichst du maximal die Spieler, die auf deiner Seite spielen. Aber jetzt durch diese Pause kannst du eben wirklich große Sachen nochmal anpassen, anordnen. Also Nagelsmann hat es ja beispielsweise im Curaçao-Spiel auch gemacht. Da hat Curaçao ja in der Raute gespielt und der Mannschaft da nochmal 1-2 Tipps mitgegeben, wie sie denn da besser die Räume zustellen sollen, wie sie im Gegenpressing agieren sollen. Das ist schon, und dann hatten sie ja wieder den Zugriff. Also ist schon spannend.
Es ist natürlich so, dass ich finde ehrlicherweise, man könnte drüber diskutieren, ob so kurze Pausen, ob man das im Fußball öfter machen könnte. Es ist natürlich unter dem Deckmantel der Trinkpause ist es natürlich schon Witz. Ne? Witzigerweise hat sich ja Gianni Infantino hat sich jetzt vor kurzem erst dazu geäußert. Und das ist schon hart lächerlich, wenn er sagt, wir haben das nur aus sportlichen Gesichtspunkten getan. Die FIFA verdient an den Trinkpausen keinen Cent.
Schön, dass wir Trinkpausen brauchen in Stadien, die zu 80% überdacht und klimatisiert sind, aber wollen wir es ihm mal. Nee, wir können es ihm eigentlich nicht glauben. Nee,
ich wollte schon gerade dazwischen grätschen. Ich glaube, Gianni Infantino sollte man nichts glauben. Aber letztendlich, ja, es ändert im Spiel sicherlich einiges. Ich glaube, was dem deutschen Spiel auch offensiv gut getan hat, war dieser Dreierwechsel, ganz klar, mit Leveling, mit Amiri, mit Undav. Und dann 68. Minute kam ja direkt eine super Flanke von Nadim Amiri und Undav steht genau da, wo ein Stürmer stehen muss und schweißt den dann im Netz ein. Und dann in der Nachspielzeit natürlich ein super Ball von Metscher. Und ich dachte erst, es war abseits, aber
ich glaube, viele dachten das, ne? Undav selbst, ich habe ein Interview gehört nach dem Spiel, der sagte, nee, ich hatte schon das gesehen, dass da, das ist ja nicht nur der Außenverteidiger, der es aufhebt, sondern auch noch, glaube ich, ein Innenverteidiger der Elfenbeinküste. Und das hatte er nämlich gesehen, dass der das auch noch aufhebt. Von daher, der ist schon wirklich ein Instinktfußballer, Wahnsinn. Und was man wirklich noch mal herausheben muss, diese Vorlage beim 1:1 von Nadim Amiri,
ja,
ist ein Gedicht, wirklich, diese Flanke, die kommt perfekt. Und aber auch der Kontakt davor. Undav holt sich den Ball hinter der Mittellinie ab, schiebt den raus auf Amiri, der da freie Fläche hat, wirklich ein paar Meter machen kann. Undav nutzt die Situation dann auch, um im Rücken des Innenverteidigers sich, oder was, Kessier, Innenverteidiger oder Kessier, auf jeden Fall des Ivoras, sich zu positionieren und dann diese Flanke von Amiri und das Tor, das besser kannst du es nicht spielen. Ne? Da merkt man auch, das wird sicherlich einstudiert gewesen sein und wirklich 1A umgesetzt.
Es ist natürlich auch extrem stark oder auch gut zu wissen, ne, dass wir so viel Potenzial dann doch auch von der Bank kriegen können, weil wir ja doch auch sagen müssen, dass wir im Vergleich zu vielen Top-Mannschaften jetzt nicht ganz die Qualität haben wie jetzt Spanien, wie jetzt die Franzosen beispielsweise. Aber trotzdem hast du jetzt in diesem Spiel gesehen, was das für einen Unterschied machen kann. Und wenn man vielleicht auch mal auf das Ecuador-Spiel jetzt guckt, wo man sich ja auch so ein bisschen die Frage gestellt, was macht man jetzt mit diesem Spiel? Also man ist ja Gruppensieger. Jetzt ist aber die Frage, willst du jetzt die ganz große Rotation anschmeißen? Ist vielleicht auch nicht so gut. Aber auf der anderen Seite hast du Spieler wie auch zum Beispiel gerade offensiv Nick Woltemade, ne, der uns ja durch die Quali getragen hat. Natürlich jetzt hinten raus bei Newcastle auch große Schwierigkeiten hatte. Aber wo ich mir jetzt auch bei den letzten zwei Spielen immer gedacht habe, ey, so schlecht ist der doch nun auch nicht, dass man ihn als Einwechselspieler nicht auch mal in solchen Situationen bringen könnte. Auch da ist er aber aktuell eher hinten dran.
Tatsächlich, habe ich auch das Gefühl, dass Woltemade im Kader echt die hintersten Plätze momentan einnimmt. Aber mein Gefühl sagt mir auch, dass im Ecuador-Spiel dass Nagelsmann rotieren wird. Also ich glaube, nicht umsonst sitzen Dennis Undav heute auf der Pressekonferenz. Der wird spielen, den wird er reinbringen. Ich übrigens, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte ihn weiterhin als Joker benutzt, weil das ja wirklich, weil der ja wirklich für Angst und Schrecken sorgt, sobald er da an der Seitenlinie steht und eingewechselt wird. Das ist ein Element. Jeder hat das jetzt gefühlt auf der Welt mitbekommen. Der kommt rein, der macht seine Tore. Das Element hätte ich mir gar nicht genommen an Nagelsmanns Stelle. Aber dadurch, dass er heute auf der Pressekonferenz sitzt, wird er wohl starten. Ja, und ich glaube, sonst wird nicht allzu viel rotiert. Hier und da hört man ja, ob Baumann vielleicht die Chance bekommt, sein WM-Spiel zu sammeln. Ich glaube aber, dass gerade, wo du den Namen Woltemade angesprochen hast, dass so diese zweite Reihe, die Spieler, die jetzt wirklich weiter hinten anstehen, dass die ihre Chance bekommen und zumindest eingewechselt werden. Also ein David Raum zum Beispiel wird sicherlich auch starten, dadurch, dass sich Brown jetzt im Abschlusstraining, dass der fehlt.
Ja.
Der wird auch seine Chance bekommen. Der hat auch in der Quali ja alles gespielt. Hätte man auch nicht geglaubt, dass der plötzlich dann bei der WM nicht mehr gesetzt ist. Das heißt, David Raum wird seine Einsatzzeit bekommen und was du eben gesagt hast, ein Spieler wie Nick Woltemade, wie vielleicht nochmal ein Leveling, vielleicht ein Pascal Groß, ein Angelo Stiller, all diese Spieler, die in der zweiten Reihe sind, vielleicht werden die ihre Einsatzzeit per Einwechslung bekommen.
Ist natürlich bitter, müssen wir auch nochmal kurz ein Wort verlieren, Nico Schlotterbeck, ne? Bänderriss im Sprunggelenk, somit das WM-Aus für ihn. Und es wird sich natürlich auch jetzt vor der Saison oder auch in die Saison hinein, wird sich das natürlich auch bei Borussia Dortmund, wird das noch, auch noch eine Auswirkung haben. Positiv auf der anderen Seite kann man da sagen, dass Antonio Rüdiger, als er reinkam, einen soliden Job gemacht hat. Ist ja nicht ganz unumstritten, auch von seiner Art und Weise her, von seinem Charakter. Aber auch jetzt auf der PK, wo er war, hat er, finde ich, einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, sodass man dachte, ey, das ist wieder der Rüdiger, also ein guter Charakter und aber auch spielerisch ein, der ja eigentlich hat ja Vertrag auch verlängert bei Real Madrid. Das macht man ja nicht einfach so. oder das macht Real
Madrid schon was zu. Naja.
Das macht Real Madrid nicht einfach so mit dir. So, aber das war so der Punkt gerade bei der Elfenbeinküste, wo ich mir dachte, ey, da haben wir jemanden. Also es gibt durchaus schlechtere Optionen, wie jetzt einen Rüdiger da hinten drin zu haben.
Absolut. Also das ist schon ein kleines Luxusproblem, ne? Wenn du dann mal einen Innenverteidiger von Real Madrid noch nachschießen kannst. Aber man muss auch sagen, es ist halt ein Rechtsfuß. Und du hast jetzt dieses Problem, gerade im Aufbauspiel, diese Bälle von Schlotterbeck, die kannst du nicht ersetzen, diese diagonalen Bälle, die der da spielt. Und du hast eben zwei Rechtsfüße in der Innenverteidigung, was wirklich ja jeder Verein gerne vermeiden wollen würde, wenn er es sich aussuchen kann. Kann jetzt der DFB eben nicht. Sie haben nur einen nominiert mit Schlotterbeck. Natürlich da auch ein bisschen gegambelt, dass das gut geht. Jetzt haben sie die Quittung leider bekommen. Aber wie du schon sagst, die Namen dahinter mit einem Rüdiger, der da dann eben kommt, das ist ja nun auch nicht schlecht.
Ja, es ist halt insofern auch bitter, weil ich habe es ja eben gesagt, ne, wir haben in der Breite eben nicht so die ganz klare Qualität wie jetzt andere Mannschaften. Und wenn du mal darunter einen Schlussstrich ziehst, sagst Lennart Karl, Serge Gnabry ja schon längerer Zeit, jetzt auch noch Nico Schlotterbeck. Also wenn wir diese drei Spieler hätten im Kader oder in der Startelf, das wäre noch mal massiver Qualitätsunterschied, das muss man schon sagen.
Auf jeden Fall. Aber das sind auch, also gerade in Karl und Schlotterbeck, sind auch noch mal Spieler, die auch mal eine nächste WM spielen können. Ne? Gnabry kann man da ein bisschen einklammern. Aber da kommt schon eine ganz gute Generation nach, wenn man sich da auch noch mal vielleicht Salt Emala mit rein denkt, wenn dann vielleicht auch noch mal irgendwann ein anderer Bundestrainer das Sagen hat, der ihn dann vielleicht auch mal nominiert. Hassan Ouedraogo bin ich ein Riesenfan von, der nachnominiert wurde. Der wird auch noch mal einer sein für die nächsten Jahre. Also da kommen schon wirklich auch Spieler nach. Dann mit diesem Herzstück aus Wirtz, Musiala, die ja auch noch enorm jung sind. Und Havertz ist noch extrem jung. Die können alle noch 2, 3, teilweise vielleicht sogar 4 Weltmeisterschaften spielen. Da muss man sich, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen. Wenn es dieses Jahr vielleicht nicht klappt, dann da kommen noch 1, 2 Jahre.
Und Mecha Pavlovic hast du auch schon quasi die 6 der genau. Zukunft. Von daher werden wir auch gleich noch mal zukommen. Vielleicht eine Sache noch und dann ja?
Nathaniel Brown, ja. Linksverteidiger, der sich gerade durchsetzt, auch noch enorm jung. Also genau, da sind einige Namen.
Ja, vielleicht eine Sache, dann machen wir den DFB-Part mal zu. Wir haben ja auch in der letzten Folge viel wieder über Leroy Sané gesprochen. Und das Thema bleibt ja auch irgendwo. Ich habe jetzt auch in Bezug auf das Ecuador-Spiel, und weil das auch so im Internet, in Social Media, in den Kommentarspalten so ein bisschen die Frage aufgeworfen wurde. Was hältst du von der Idee, Leroy Sané als Außenverteidiger aufzustellen? Also der Gedanke ist für mich, vielleicht erstmal mein Take dazu, ich kann dieser Idee ehrlicherweise sehr viel abgewinnen. Weil man muss dazu sagen, offensiv bringt er nicht den Impact, den sich alle erhofft haben, nach wie vor nicht. Aber hinten, alle loben ihn ja immer dafür, dass er gut mit nach hinten arbeitet. Das tut er ja auch. Ich finde, Kimmich als Rechtsverteidiger, ich war immer ein Verfechter davon bei der WM, bisher gefällt mir das überhaupt nicht. Und dann kann Kimmich nämlich auch wieder auf die Doppel-6 gehen, weil ich habe zwar eben Pavlovic Matcher gelobt, aber ich finde Pavlovic überzeugt bei der WM bisher auch noch nicht so doll. Also könnte Kimmich dann wieder auf die 6 rücken. Und Sané als Außenverteidiger, er kann sich offensiv trotzdem einschalten, aber er hat nach hinten eine gewisse Schnelligkeit. Er ist auch körperlich robust. Also er kann sich da auch die Gegner vom Leib halten. Und ehrlicherweise, also ich kann mich mit der Idee anfreunden und gegen Ecuador könntest du es zum Beispiel mal ausprobieren. Also ist die Idee zu crazy? Auf der anderen Seite denke ich mir, Havertz war auch schon mal Außenverteidiger, ne?
Das war aber auch in der größten Krise der letzten Jahre, wo das plötzlich ausgepackt wurde, das Experiment. Aber ja, ich habe da mehrere Sachen, die mir dazu einfallen. Ich glaube, Sané als Außenverteidiger funktioniert nur in der Fünferkette. Das heißt, du müsstest eigentlich dein ganzes System nochmal anpassen, weil ich sehe den nicht als in der Viererkette als Rechtsverteidiger. Dafür sehe ich den zu defensiv schwach. Klar, der hat vielleicht nochmal eher das Tempo als ein Kimmich, aber denn da fehlt es ihm am defensiven Stellungsspiel, an der Zweikampfstärke, um in der Viererkette diesen Außenverteidiger zu spielen. Fünferkette hat er ja, glaube ich, auch schon unter Thomas Tuchel beim FC Bayern gespielt, wenn ich mich nicht irre. Dann bist du, glaube ich, als Bayern-Verfechter besser drin. Aber ich glaube, da hat er schon mal Erfahrung gesammelt. Hat ihm, glaube ich, damals, weil ich mich erinnere, nicht so ganz gut gefallen. Hat er natürlich gemacht. Aber gespielt hat das dementsprechend schon. Und was mir dazu gerade auch noch eingefallen ist, als du es gesagt hättest, es hätte natürlich auch, guck mal, wir schließen hier die ganzen Parallelen, es hätte starke 2014-Vibes mit Philipp Lahm, der dann als Kapitän vom Rechtsverteidiger auf die Sechs, andersrum, vom Sechser ja. als Rechtsverteidiger geschoben wurde. Jetzt wird der Kapitän vom Rechtsverteidiger dann wieder zur Sechs geschoben. Auch das hatten wir schon mal, nachdem wir eben schon den Polen-Effekt mit 2006 hatten im Elfenbeinküste-Spiel. Also Geschichte wiederholt sich. Aber ja, um dann noch meine Meinung vielleicht reinzubringen, ich würde es nicht machen. Also ich sehe die Schwächen von Leroy Sané in der Defensive doch zu drastisch, als dass der da plötzlich, wenn dann auch die großen Namen kommen, sei es Frankreich in einem Achtelfinale, ich sehe nicht, dass der ein Olise, ein Dembélé, ein Mbappé verteidigt im Zweikampf. Also Tempo vielleicht ja, aber das kann er eben auch bringen als jetzt als rechtes Mittelfeld, um dann eben zu unterstützen, Kimmich. Ich glaube, da machen wir uns mehr Probleme, als dass wir da was gewinnen.
Okay, gut. Ja, also es ist irgendwo eine steile These. Vielleicht nutzt Nagelsmann.
Ist ein spannender Gedanke, aber ja. Tatsächlich, da gebe ich dir recht.
Aber vielleicht nutzt Nagelsmann das, wie gesagt, in Bezug auf eine Fünferkette, ne, wenn du dann gegen Frankreich spielst, dann in der Rückwärtsbewegung, dass es dann da eine gibt, ist ja jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Aber wir werden es sehen. Vielleicht machen wir den Part zu mit dem Verweis auf das nächste Spiel. Das ist morgen, also wir nehmen heute am Mittwoch auf, das nächste Spiel am Donnerstag, 25. Juni um 22 Uhr in East Rutherford, New Jersey, auch wenn überall New York steht. Es ist in New Jersey und New Jersey und New Yorker hassen sich im Übrigen auch, glaube ich. Von daher, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Echt?
Ja, ich glaube, New Jersey und New York, die mögen sich nicht sonderlich. Also, es ist in New Jersey, das Spiel im MetLife Stadium. Aber wie gesagt, Deutschland ist schon Gruppensieger, also da kann nichts mehr passieren. Und das 16. Finale steht ja auch schon fest, ist am 29. Juni dann in Boston gegen den.
Das ist auch das Einzige, was feststeht, ja, das Datum.
Gegen den Gruppendritten aus Gruppe A, B, C, D oder F. Ich erspare euch jetzt da alle Nationen.
Oder
jetzt.
H, J, K, Y, Z.
Nee.
Also da kann ja
wirklich. Nee,
die Gruppen gibt es ja auch gar nicht. Aber ich finde dieses System eine Katastrophe, ehrlich gesagt, dass man nicht weiß, dass man einen Tag vorher erst weiß, gegen wen man spielt, aber das macht, glaube ich, jetzt nochmal zu großes Fass auf.
Also ich verzichte jetzt auch darauf, jetzt alle Nationen aufzuzählen, die da in diesem Pott sind, weil da ist von Brasilien bis sonst was.
Muss ich aber alle vorbereiten.
Ist ja alles drin. Also ja, auch ein wenig absurd. Aber gut, okay. Erstmal morgen das Spiel gegen Ecuador. Sind wir sehr gespannt, vor allem wer dann spielen wird. Und gehen wir rein in den zweiten Spieltag. Allgemein fand ich den zweiten Spieltag, ich werde mich bei gewissen Spielen wiederholen, dass ich sie wirklich sehr anstrengend fand zu schauen. Es ging direkt los mit Tschechien gegen Südafrika. Am Ende ein 1:1. Südafrika immerhin spät dank eines Elfmeters noch einen Punkt geholt, aber ansonsten fußballerische Magerkost. Ich glaube, müssen wir jetzt nicht groß weiter vertiefen. Wesentlich interessanter dagegen die Schweiz. 4:1, am Ende überraschend deutlich gegen Bosnien-Herzegowina. Muss man natürlich dazu sagen, dass die rote Karte von Muharemovic auf Seiten der Bosnier natürlich sehr geholfen hat. Aber auch die Tore, die fielen extrem spät, ne? Also stand lange Zeit, glaube ich, auch 0:0. Und was natürlich bei den Schweizern auch geholfen hat, wir haben eben, ne, über diesen Dreierwechsel bei den Deutschen gesprochen. Und bei der Schweiz waren es Johann Mansambi, kennen wir ja noch aus Freiburg, und Ruben Vargas vom FC Augsburg, die eingewechselt wurden. Ja, und die das Spiel im Prinzip entschieden haben, kann man schon so sagen.
Ja, das ist nicht untertrieben, wenn man das sagt. Also Mansambi mit 2 Toren, mal eben 72. eingewechselte, 74 getroffen. Das ist dann schon mal ein Statement. Ich habe Freiburg hin und wieder auch in der Bundesliga mal gesehen, jetzt in der abgelaufenen Saison. Und das war der herausragende Spieler da im Mittelfeld beim SC Freiburg. Dass der im ersten Spiel nicht gespielt hat, ist für mich unerklärlich. Aber jetzt im zweiten Spiel auch nur eingewechselt. Aber besser als den Auftritt, den er da jetzt gegen Bosnien hingelegt hat, kannst du es wahrscheinlich nicht machen. Also, dass der noch mal draußen bleibt, ich glaube, davon, das wird nicht passieren.
Das glaube ich ehrlicherweise auch nicht. Die Schweizer sind ja auch noch nicht ganz durch. Also, insofern haben sie ja auch noch ein wichtiges Spiel. Die Kanadier, erster WM-Sieg und das mit einem krachenden 6:0 gegen Katar. Auch hier muss man sagen, die Kataris waren am Ende auch nur noch zu 9. Ne? Also dann hatte man hinten raus natürlich auch leichtes Spiel. Dreierpack von Jonathan David. Aber ansonsten allgemein, wir werden am Ende ja auch schon sagen, wer im Prinzip feststeht, wer weiter ist. Ich habe es nach dem ersten Spieltag aber auch schon gesagt. Es ist extrem schön, dass die Gastgeber, die Kanadier sind noch nicht ganz durch, die Mexikaner und die USA schon. Ist schon cool, dass die Gastgeber gut performen. Also so für das allgemeine Gefühl finde ich das für eine WM ganz schön eigentlich.
Auf jeden Fall, das ist ja für die Stimmung auch enorm wertvoll. Wo du gerade sagst, sie sind noch nicht final durch. Kanada hat ja zum Beispiel 4 Punkte. Dürfte das nicht schon fast reichen, um mindestens Dritter zu werden und auch einer der besseren Dritten zu sein?
Ja, genau. Es ist halt
noch. Aber man weiß es halt noch nicht.
Nee, genau. Ja, es ist noch nicht offiziell. Aber es sollte reichen. Ne? Also, ja, und ne? Gerade
wenn dann
auch,
alle. Genau.
Und gerade auch mit der Tordifferenz. Also, das war ja bei Deutschland ähnlich, ne? Dass man nach einem Curaçao-Spiel gesagt hat, auch mit der Tordifferenz müsste das eigentlich reichen. Aber ja, das wird jetzt am letzten Spieltag, der beginnt ja schon heute, jetzt auch eine wilde Rechnerei, weil man ja jetzt auch noch eine Extra-Tabelle aufmachen muss, wo man ja die Top 8 Gruppendritten auflisten muss. Und es sind ja eigentlich 12. Also es wird jetzt auch eine schöne Rechnerei in den nächsten Tagen bis Mittwoch.
Ich bin mal gespannt, wie dramatisch das wird, der 9. Dritte, wie groß da der Abstand zum 8. Dritten ist, der dann nicht weiterkommt. Also das wird dann auch nochmal ganz dramatisch, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Mexikaner sind schon fix durch, haben 1-0 gewonnen gegen Südkorea. War am Ende vor allem insofern bitter, dass der koreanische Keeper Kim dann den Ball da so blöd fallen gelassen hat, obwohl er den schon sicher hatte und Romo dann am Ende das entscheidende Tor geschossen hat. Ansonsten auch da war es extrem schwaches Spiel. Schauen wir mal auf die USA. Auch die haben das im zweiten Spiel gut gemacht gegen Australien. 2-0 gewonnen, relativ souverän. Und auch mal ein Lob an unseren deutschen Schiedsrichter, an Felix Zweier. Man hat hinten raus so ein bisschen Angst, dass er sich da verletzt haben könnte. Aber wie wir heute auch gesehen haben, er hat jetzt am dritten Spieltag auch das nächste Spiel, was er pfeifen wird. Es gab ein bisschen Kritik für seine Spielleitung. Ich finde aber, und ja, ich sehe Felix Zweier generell auch eher kritisch, aber ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja, man kann ihm da nicht viel ankreiden. Die Spielleitung war schon in Ordnung. Also es gibt dann ja auch böse Zungen, die sagen, er wollte sich hinten raus noch mal selbst inszenieren. Das glaube ich ein weniger. Ich glaube, man sieht es ja auch, dass er sich ganz gut vertreten hat in der Situation. Aber das ist gut, wenn sich der deutsche Schiri gut präsentiert hat natürlich. Jetzt mit Usbekistan, Kongo, glaube ich, dürfte es sein. Das nächste Spiel, was er pfeift, ist jetzt kein Leckerbissen. Aber auch die Spiele muss es geben. Und wenn er wieder da eine gute Leistung zeigt, dann wird es sicherlich auch da noch weitergehen für ihn.
Und auch für den, ich glaube, für Usbekistan nicht mehr, aber auch für den Kongo geht es ja auch noch um was. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da auch nicht Druck drauf wäre und dass das jetzt so ein, ja, die Ansetzung so an sich, das Spiel an sich, sagt man jetzt erstmal nicht Hurra, aber es ist jetzt trotzdem nicht irrelevant.
Genau. Gerade wenn es um die besten Dritten geht, da hat Kongo natürlich noch Ambitionen. Ne? Wenn sie jetzt gegen Usbekistan richtig Tore schießen, können sie auch noch auf den 2. Platz, meine ich, schielen. Also Portugal, da müssten sie 6 Tore aufholen. Das wird eine Aufgabe, aber wäre theoretisch auch noch möglich. Also ja, um nichts geht's dann nicht. Doppelte Verneinung, sehr gut.
Die Marokkaner haben auch das zweite Spiel gewonnen mit 1-0 gegen Schottland. Was heißt auch das zweite Spiel? Das erste war ja ein Unentschieden gegen Brasilien. Saibari mit dem schnellsten WM-Treffer nach 2 Minuten. Er trifft immer weiter und wird somit für den FC Bayern gefühlt immer teurer. Ich warte irgendwie darauf, dass jetzt endlich mal die Verkündung kommt, weil ich mir mal so denke, boah, er wird teuer. Aber
ich glaube, das hat tatsächlich gar nicht den großen Impact auf den Preis. Ich glaube, da hat Max Eberl gute Arbeit geleistet und vor allem das Scouting-Team, dass sie den schon davor fix gemacht haben. Also die Verhandlungen mit PSV Eindhoven dürften fast ja eigentlich schon durch sein. Und dann wird sich das, ich meine, roundabout 50, 55 Millionen, war das nicht in dem Dreh, wird sich das einpendeln. Also ich glaube und hoffe es für den FC Bayern, dass es da jetzt nicht mehr allzu teuer wird im Portemonnaie.
Ich hoffe es auch. Die Bravehearts mit keinem einzigen Torschuss. Ja, Schottland mit den Fans ist natürlich geil. Der Kader ist nicht unspannend, aber man hat auch gegen Haiti gesehen, ja schon, das, wo sie ja immerhin gewonnen hatten. Aber es ist halt, ja, es ist halt spielerisch nicht so dolle. Mehr erwarten kann man da einfach nicht. Brasilien hingegen, habe ja eben Haiti schon angesprochen, souverän gewonnen, 3-0. Im Prinzip zur Pause war das Spiel durch. Doppelpack von Matheus Cunha und Vinicius dann am Ende des Tages. Haiti ist somit, ich glaube, sie waren sogar das erste Team, was auch somit definitiv vorzeitig ausgeschieden ist.
Denn der folgte direkt danach, nach Haiti, nach dem Ausscheiden, folgte die Türkei. Was, ja. Möchtest du es noch kurz anreißen oder soll ich direkt meine Meinung dazu sagen?
Also ich sag erstmal so zum Spiel, was war ja frühes Tor von Galarza, wodurch die Paraguayer auf die Siegerstraße gerieten. Und dann im Prinzip, es war ja genau ähnlich wie das Spiel gegen Australien. Ne? Also die Türkei rennt an, hat auch doppeltes Alu-Pech wieder. Hat dann natürlich auch diese dämliche rote Karte zur Pause von Müldür, ne, wo ja zum ersten Mal die Diskussion aufkam. Es gibt ja diese neue Regel, ne, dass in so hitzigen Diskussionen, dass die Spieler die Hand nicht vors Gesicht halten können, weil man da dem Spieler unterstellen kann, dass es da irgendwie beleidigende, diskriminierende Äußerungen gibt. Und dementsprechend seit dieser WM gilt es ja, wenn sowas passiert, gibt es eine rote Karte, die dann Schiedsrichter Ivan Barton, ich glaube aus El Salvador, der ging daraufhin auch viral, weil wie er das auch kommuniziert hat, das war so ein wenig passiv-aggressiv.
Es ist für mich jetzt schon mit der Moment der Weltmeisterschaft. Ich finde diese Situation so witzig, mit was für einem Temperament, mit was für einer Aggression der Schiedsrichter das rausbrüllt in die Welt, dass der covered his mouth, seinen Mund verdeckt hat. Also das ist wirklich für mich jetzt schon eine der Top-Szenen der Weltmeisterschaft, diese rote Karte nach Videobeweis. Ja. Da merkt man mal, da ist doch ein anderes Temperament und ein anderes Feuer, vielleicht auch auf anderen Kontinenten, was sich dann überträgt. Also dass in Europa ein Schiedsrichter so eine Ansage macht, habe ich zumindest noch nicht mitbekommen.
Nee, aber im Endeffekt war es dann natürlich für die Türken, ich glaube, das war ja sogar kurz vor der Pause, und dann eine zweite Halbzeit komplett in Unterzahl auch zu spielen. Ich nehme es vielleicht mal vorweg, also die Türkei ist in dieser Woche tatsächlich mein Fail der Woche, weil es ist schon so, dass wenn du beide Spiele zusammennimmst, du hattest über 60 Torschüsse. Und dass du da nicht ein einziges Tor schießt, Yildiz, Çanakkale, Güler, also die Türkei platzt ja voller spannender und guter Spieler. Und dass die dann am Ende so wenig daraus machen, das ist schon bemerkenswert.
Kenan Yildiz noch von Juventus Turin. Die Mannschaft hat eigentlich enormes Potenzial und enormes Talent. Aber ich glaube, da kam eben ganz vieles zusammen. Dass du da Pech hattest eben, also 60 Mal aufs Tor schießen und nicht zu treffen, das kann nicht nur Unvermögen sein, das muss auch ein bisschen Pech mit dabei gewesen sein. Also anders ist mir das nicht zu erklären. Aber auch da, wir haben es eben bei den Deutschen schon angerissen, die türkische Mannschaft auch extrem jung. Da kann und da muss bei diesem Namen und bei diesem Talent in den nächsten Jahren eigentlich noch was folgen. Also mir tut es wirklich sehr leid für die Türken, die da wirklich ja mit ihrer Mannschaft mitgefiebert haben. Wird sicherlich auch dem einen oder anderen Begriff sein, der Instagram-User Abdu, der aber ein sehr emotionales Video nach dem Ausscheiden gemacht hat, was mir wirklich auch ans Herz ging, der da, glaube ich, 7 Minuten darüber gesprochen hat, was es für ihn bedeutet hat, dass die Türkei das erste Mal in seinem Leben bei einem Turnier mit dabei ist. Deutschland, wir als Deutsche, wir kennen das, wir sind jedes Mal dabei gewesen. Für ihn als Türke war es was ganz Besonderes und natürlich supportet er und übertreibt auch hier und da mit seiner Meinung mal immer, aber macht er natürlich auch, um zu polarisieren. Dem würde er sich auch bewusst sein, aber das hat ihn, glaube ich, wirklich, und ganz viele andere Türken hat das wirklich getroffen, dass sie dann nicht nur ausscheiden, sondern halt nach Haiti auch als zweite Nation das Turnier verlassen, das in der Gruppe, die auch eigentlich auf dem Papier machbar wäre, wo Paraguay, ja, wo Australien, USA ist jetzt auch keine Fußballnation, wo der Fußball an erster Stelle steht. Also das ist schon, das tut mir auch wirklich sehr leid für die Türkei, muss ich sagen.
Ja, haben natürlich auch eine krasse Fanbase, ist ja vollkommen klar, aber du hast es auch gesagt, junges Team, also da kommt was hinterher und von daher hat man immerhin jetzt mal wieder die Erfahrung gemacht und wer weiß, in 4 Jahren sieht die Welt vielleicht auch schon wieder ganz besser aus. Dann gab es eine heftige Niederlage der Schweden gegen die Niederlande, ein 5:1, wobei man muss fairerweise auch dazu sagen, das Ergebnis war schon deutlicher, wie es das Spiel an sich war. Also die Niederländer wirklich brutal effektiv, auch Doppelpack von Brian Brobby und Cody Gakpo. Schwedens Offensive war ziemlich gut, nur die Defensive war halt wirklich herausragend schlecht. Ja, schade.
Auf jeden Fall schade. Aber auch da, Schweden dürften ja noch Chancen haben, aufs Weiterkommen. Also Auch die haben, wobei man sagen muss, bei Schweden, da war ja auch die Quali nicht so sonderlich gut. Ich meine, die sind ja nur durch die Nations League irgendwie,
ja, ja.
Haben sie sich noch qualifiziert am Ende. Also es kommt jetzt nicht so ganz überraschend, dass sie da jetzt so Probleme haben. Aber ja, der eine oder andere Bundesligaspieler oder Ex-Bundesligaspieler ist ja auch im Kader. Also Bernhardsson aus Kiel, Eric Smith bei St. Pauli aktiv, Viktor Gyökeres, Ex-St. Pauli-Spieler, Isak, Ex-Dortmunder. Also da ist ja auch viel Qualität vorhanden. Eigentlich müssten die das noch irgendwie packen, mindestens mal auf den dritten Platz, einer der Top 8 Dritten zu sein.
Auf jeden Fall. Auch Chancen gibt es ja noch für Ecuador und Curaçao. Wie gesagt, dieses 0-0 sorgte ja dafür, dass die Deutschen letztendlich den Gruppensieg nach dem zweiten Spieltag auch bekamen. Wir werden ja gleich noch zu England gegen Ghana kommen. Und Ecuador gegen Curaçao, wir hatten das ja am ersten Spieltag auch viel schon die Diskussion, weißt du, dass es so Partien gab, gerade in der Nacht, wo du gesagt hast, boah, kann man drauf verzichten, und das waren extrem gute Fußballspiele. Und das war hier genauso. Also es war genial, sich dieses Spiel anzugucken, weil es war ein großartiges 0-0. Natürlich auch im Mittelpunkt der Keeper von Curaçao, Eloy Rohn. Ich glaube, der hatte 15 Paraden roundabout. Aber auch Curaçao selbst hatte auch einige Top-Chancen. Also die hätten das Ding auch gewinnen können. Am Ende eine Punkteteilung, kann man vielleicht insgesamt sagen, vielleicht für Curaçao ein bisschen glücklicher, weil Ecuador gerade im zweiten Durchgang schon dominanter war. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es unverdient war.
Nee, absolut. Also Curaçao auch gegen Deutschland ja gute Ansätze gezeigt. Ich habe mir schon über diese, was waren es am Ende, vielleicht 10, 15 Minuten im Spiel gegen Deutschland. Vor der Trinkpause haben sie auch schon gute Aktionen gehabt. Und man darf halt nicht vergessen bei Curaçao, das sind halt fast alle Spieler, die in den Niederlanden ausgebildet worden sind. Und dass die da eben Fußball spielen können, das ist auch bekannt. Also Curaçao ist so ein kleiner Trugschluss immer. Da auf dem Papier wirkt das klein und machbar, aber wenn man sich diesen Kader dann da anguckt, der eine oder andere, der kann da auch Fußball spielen.
Ja, jetzt das letzte Spiel gegen die Elfenbeinküste. Also wie gesagt, es wird ein harter Kampf für die Côte d'Ivoire, wie man immer so schön sagt, oder wie ja die Elfenbeinküste ja lieber
die Elefanten, habe ich auch gelernt jetzt im Laufe der Weltmeisterschaft.
Stimmt.
Ja, sind viele Tiere bei afrikanischen Ländern, die immer genannt werden. Letztens habe ich auch die Panther irgendwo gehört, also da wird sich viel im Tierreich bedient.
Ja, und da können wir eine super Brücke schlagen zum nächsten Spiel, nämlich zu den Adlern aus Karthago, die aber leider ausgeschieden sind. Tunesien letztendlich auch im zweiten Spiel klar verloren, 4-0. Der Trainerwechsel zu Renard hat dann nicht so gut funktioniert. Ist jetzt aber, ja, aber was soll man machen? Also man kommt als neuer Trainer mitten bei so einem Turnier, wo man beim Auftaktspiel schon untergegangen ist. Es ging ja schon relativ glücklich für Tunesien los. Das Istvan Kovac ein relativ klares Foul von Eyeskiri an Ueda nicht gesehen hat. Dem japanischen Stürmer war es egal, weil der hat dann kurz auf einen Doppelpack geschnürt. Auch, ich glaube, es war sein erstes oder sein zweites Tor. Diese Flanke, und quasi im Rückwärtsgang köpft er den in so einer Bogenlampe rein ins Tor. Also das musste er auch erstmal so machen. Also wie gesagt, Japan hochverdienter Sieg und wie gesagt Tunesien somit vorzeitig ausgeschieden.
Japan auch nicht zu unterschätzen, ist nicht umsonst bei einigen wirklich als Geheimfavorit gehandelt, dass die da wirklich weit kommen bei dem Turnier. 4-0 gegen wirklich absurd handelnde Tunesier. Mit dem Trainerwechsel hat mich an Spanien erinnert, den ist ja glaube ich auch mal einen Tag vorm ersten Spiel gemacht damals.
Mit Julen Lopetegui, ja.
Genau. Der, glaube ich, seinen Wechsel zu Real Madrid damals bekannt gegeben hatte. War das nicht die Nummer? Genau, da haben sie ihn da noch kurzzeitig rausgeworfen, was man halt so macht. Aber jetzt in einem Turnier nach dem ersten Spiel den Trainer rauszuwerfen, ist schon absurd. Also viel mehr Unruhe kannst du, glaube ich, nicht stiften. Dementsprechend 4-0, Japan, ja. Japan sicherlich. Bin ich mal gespannt jetzt im nächsten Spiel, wie sie da performen. Können sie noch mal beweisen, inwiefern sie wirklich Geheimfavorit sind für viele.
Ja, auf jeden Fall. Ein großer Favorit, kann man hingegen sagen, die haben jetzt endlich ins Turnier gefunden. Die Spanier, wir erinnern uns, dieses 0-0, die Kap Verde. Aber dann gegen Saudi-Arabien, wo man dachte, vielleicht könnte das auch zum Stolperstein werden, wurde es am Ende des Tages nicht. La Roja hat sich souverän durchgesetzt mit 4-0, unter anderem Doppelpack von Oyarzabal. Haben uns ja letzte Woche drüber lustig gemacht, ne? Diese Statistik mit erster halbe Stunde, keine einzige Ballberührung. Das hat er diesmal deutlich besser genutzt und insgesamt Spanien, ja, muss man nicht viel sagen.
Kannst du einen Haken da machen.
Gute Reaktion gezeigt.
Und euer Sabal, 2 Tore und eine Vorlage innerhalb der ersten halben Stunde. Nachdem es ja, wie du gerade gesagt hast, dieses war ja fast schon ein kleines Meme um ihn nach dem ersten Spieltag, keinen Ballkontakt gehabt zu haben. Und jetzt hat er 2 Tore, eine Vorlage auch noch. Also besser kannst du es fast nicht machen. Hat mich für ihn irgendwie auch gefreut und für die spanische Nationalmannschaft, die nicht umsonst ja auch für mich sogar der Titelkandidat Nummer 1 ist.
Ja, vor allem hast du das Interview nach dem Cap-Verde-Spiel mit Luis de la Fuente gesehen, wo er vom Reporter gefragt wurde, ob man nicht Rodri rausnehmen sollte, weil er das Spiel langsam macht oder so.
Ach so, doch, ja, das habe ich gesehen, ja.
Wo ja de la Fuente, glaube ich, mal so kurz irritiert war und sich so dachte, ernsthaft jetzt Rodri rausnehmen?
Das hat mich wiederum stark an Toni Kroos erinnert. Auch da hatten wir die Debatte, dass der das Spiel langsam macht. Jetzt haben sie Spanier mit Rodri.
Querpass-Toni.
Querpass-Rodri, Querpass-Toni. Ja.
Oh Gott, es reimt sich sogar. Ja, gut, gehen wir weiter mal zum nächsten Spiel. Oh, von dem Zlatan Ibrahimovic, der ist ja Experte bei Fox, glaube ich, sagte, er wäre in der ersten Halbzeit fast eingeschlafen und in der zweiten Halbzeit ist es dann wirklich passiert. 0-0 zwischen Belgien und Iran. Der iranische Keeper Alireza Bayramwand überragend. Trotzdem muss man am Ende des Tages sagen, dieses Unentschieden, dieses 0-0 für beide extrem enttäuschend für die Belgier, weil sie natürlich die Favoriten in dem Spiel waren. Sowieso, aber auch, weil ja dann im Laufe der zweiten Halbzeit Ngoy die rote Karte gesehen hat. Also dementsprechend war der Iran lange Zeit in Überzahl und die haben ja auch die individuelle Klasse, so ein Spiel zu gewinnen. Haben sie nicht gemacht, insofern auch eine verpasste Möglichkeit. Aber ja, ich habe letzten Spieltag schon alles über Belgien gesagt und ja, das ist jetzt genau dasselbe. Also eine Mannschaft, wo die großen Zeiten einfach vorbei sind und die sich jetzt auch einfach nur durchs Turnier schleppen. Mehr ist das nicht.
Absolut. Ich habe auch gerade mir die Startelf mir hier geöffnet und wenn man da so durchschaut, natürlich kennt man da noch die ein oder anderen Namen, Thibaut Courtois, Meunier, Thielemann als Kapitän, De Bruyne natürlich ganz vorneweg, Lukaku, aber da sind auch wirklich Spieler dazwischen, wo ich gestehen muss, die höre ich zum ersten Mal, also jetzt von einem Ngoy, De Kuyper, Michele, Raskin auf der 6, wenn ich ihn richtig ausspreche, habe ich jetzt noch nicht allzu häufig gehört. Wiederum dann auf der Bank sitzt noch ein Theat, ein Luke Bacchio. Gut, die sind jetzt auch Bundesliga-Spieler, die kennt man dann noch mal eher. Aber ja, diese ganz großen Zeiten von Belgien, die sind wohl wirklich vorbei. Und das ist ja nun wirklich das Land, was für mich den Begriff goldene Generation geprägt hat, die es dann am Ende nie geschafft hat. Wobei, einmal ja Dritter geworden bei einer Weltmeisterschaft, das vergessen viele. Aber
das stimmt.
Da ist wirklich jetzt die Zeit vorbei. Und ja, wenn man es jetzt sieht, irgendwie 0-0 gegen Iran, wahrscheinlich werden sie auch dieses Jahr nicht ganz vorne wegmarschieren.
Vielleicht reicht es irgendwie für die K.O.-Phase, werden wir gucken.
Müsste es ja eigentlich. Also wenn sie da nicht weiterkommen, ja, das würde mir schon auch sehr leid tun.
Dasselbe kann man im Prinzip über Uruguay sagen. 2-2 gegen die Kapverde. Aber man muss ja wirklich sagen, also extrem schwacher Start für Uruguay. Dieses Freistoßtor von den Kapverden aus 30 Metern, es sah natürlich geil aus. Aber dieser Freistoß, du stellst, also erstmal 30 Meter, das ist ja durchaus eine Distanz. Und dann stellst du, ich glaube, Araujo und Wieners war das. Das war eine Zwei-Mann-Mauer. Und dieser Freistoß geht wirklich durch diese Zwei-Mann-Mauer hindurch. Also die öffnet sich sogar. Also da dachte ich mir wirklich, das ist doch nicht. Ist doch nicht euer Ernst. Also ich habe das Tor der Kapverde gefeiert. Ich möchte das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Das war großartig. Aber da muss ich schon sagen, alter Schwede, also wie dumm muss man wirklich sein? Und dann dreht Uruguay sogar das Spiel verdientermaßen noch vor der Pause. Und dann hinten raus wieder riesiger Fehler. Erst von Oliveira und dann von Fernando Muslera, dem Torhüter, der wie eine besenkte Sau und vollkommen wie von Sinnen aus dem Tor rauskommt. Warum? Warum? So, und dann der Kapverde-Spieler den Ball ins leere Tor schießt. Nochmal, ich habe mich tierisch für Kapverde gefreut, ne? Nach Spanien der nächste Coup. Und das, obwohl sie in Führung waren, dann auch zu Recht in Rückstand geraten sind, weil Uruguay besser war. Und dann hinten raus aber doch noch den Ausgleich erzielen. Das ist so Wahnsinn.
diese ganzen Spiele, das sind für mich so doch dann irgendwo so Faktoren, warum diese Weltmeisterschaft mit diesen kleinen Ländern vielleicht doch eine ganz nette Idee ist, weil solche Momente, die bleiben halt in Erinnerung, dass Kap Verde jetzt 2 Punkte holt gegen Spanien und gegen Uruguay, dass Curaçao ein Tor gegen Deutschland schießt, sogar einen Punkt holt gegen Ecuador. Das sind ja eigentlich schöne und nette Geschichten, diese Außenseiter-Stories. Das ist ja fast nochmal so ein Pro-Argument, diese Weltmeisterschaft so aufgebläht zu haben, aber ja, ist natürlich für Uruguay bitter, ne? Dass du da dann gegen Kap Verde nur unentschieden spielst. Die haben auch Ambitionen, mindestens mal weiterzukommen. Auch in einer vermeintlich leichten Gruppe mit Saudi-Arabien, Kap Verde, Spanien. Das war nicht eingeplant, das 2-2.
Und die spielen trotzdem jetzt am letzten Spieltag gegen Spanien um den Gruppensieg, auch wenn sie von unten noch überholt werden können.
Das ist sehr spannend da, ja.
Diese Gruppe ist wirklich ein wenig absurd. Aber freuen wir uns drauf jetzt am letzten Spiel.
Genau. Gruppe H, müssen wir ein Auge drauf haben.
Ja. Neuseeland gegen Ägypten. Ich glaube, das können wir kurz machen. Am Ende Ägypten 3-1 gewonnen. Erster WM-Sieg. Tore erzielt von Siko, Salah und Trezeguet. Vor allem im zweiten Durchgang haben die Pharaonen dann das Spiel auf ihre Seite geholt. Und dann kommen wir aber, glaube ich, zu einem ganz besonderen Spiel. Argentinien gegen Österreich. Man muss so an sich sagen, ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut. So fußballerisch vom Angucken her war es eher enttäuschend. Gerade von den Österreichern. Am Ende haben die Argentinier mit 2-0 gewonnen. Es fing ja erstmal schon absurd an, ne? Lionel Messi, dieser verschossene Elfmeter. Und dann traf er doch. Er erzielte sein 16. und 17. WM-Tor. Letztendlich damit ist er der alleinige WM-Rekordtorschütze, hat Miroslav Klose abgelöst. Erstmal verneigen wir uns vor dieser Leistung. Wobei, ist ja witzig, ne? Wird ja von Kylian Mbappé sogar bei der WM jetzt gejagt. Ne? Mhm. Also das ist ja auch kurios. Auch hier muss man dazu sagen, das erste Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen. War, glaube ich, vorher ein Foul an Conny Leimer. Und ist halt so ein bisschen, ne, wurde ja auch schon diskutiert, ne, im ersten Spiel mit der roten Karte, die Messi hätte eigentlich kriegen müssen. So, auch nach diesem Spiel kam dann wieder die Diskussion, dass die FIFA ja Messi gerne bevorzugt, damit er den Rekord jetzt endlich einstellt. Aber so all in all, auch wenn das Spiel jetzt nicht besonders spektakulär war, aber es hat schon sehr viele Geschichten geschrieben.
Viele Geschichten geschrieben und für mich eine ganz persönliche Geschichte, dass ich gelernt habe, wie viele Argentinier eigentlich in Hamburg leben. Weil wir haben das Spiel.
Das wollte ich nämlich fragen. Ja, du warst nämlich für Sport 1, habe ich ja gesehen, du warst unterwegs und ich hab die Videos gesehen. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, das wusste ich gar nicht. Wie bist du darauf gestoßen?
Ja, Recherchearbeit. Und tatsächlich, ich war auch überrascht, wie viele Argentinier in Hamburg leben. Wir haben, also es gibt auf St. Pauli eine kleine Bar, die von einem Argentinier betrieben wird. Und bestimmt über 300 Menschen oder sowas haben sich da in Trikots zusammengetan, haben dieses Spiel geschaut und ich glaube auch alle anderen argentinischen Spiele, die zumindest hier zu einigermaßen humaner Uhrzeit laufen, werden da noch geschaut werden. Aber da merkt, also mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Feuer und Temperament die so ein Spiel verfolgen, wie viel Herzblut und Liebe, die auch ihr Land nach vorne geschrien haben aus Hamburg, wird sicherlich angekommen sein nach Dallas. Ja, und wie sehr sie einfach Lionel Messi vergöttern, das ist schon unglaublich wirklich. Also das war eine ganz besondere Erfahrung, irgendwie mal so ein Spiel unter Argentiniern zu schauen und da mitzufiebern und dann diesen historischen Moment zu erleben. Erst natürlich diesen Elfmeter, den er dann noch, muss man ja auch sagen, kläglich verschießt. Ja. Diese Enttäuschung und dann dieser unsichere Blick vieler Argentinier, das kann doch jetzt nicht sein. Nicht, dass das jetzt sich auf sein Spiel auswirkt und der den Rekord doch nicht mehr bricht und sowas. Man geht dann ja auch vom Schlimmsten aus, aber eine halbe Stunde später macht er dann halt dieses entscheidende Tor, hat den Rekord für sich alleine und macht dann auch noch das 5. hinterher. Also Messi trägt ja wirklich Argentinien durch dieses Turnier. Es ist ja wirklich absurd, das, was der da noch leistet nach wie vor. Ich glaube auch jetzt wieder nur 8 Kilometer Laufleistung, alle anderen bei 12 bis 13 Kilometern, aber völlig egal. Der macht halt jedes einzelne Tor für Argentinien und ist halt einfach, ja, der Man of the Match mal wieder.
Dazu weiterführend jetzt die sehr polemische und, sagen wir mal, Ragebait-Frage: Ist er damit der GOAT?
Ich glaube, es gibt wenig Argumente, die dagegen sprechen. Also ich muss sagen, wenn du mich rein nach persönlicher Präferenz fragst, ich finde ein Cristiano Ronaldo, der sich alles selbst erarbeitet hat, durch viel Arbeit im Gym, auf dem Trainingsplatz, der hat in der Prime, würde ich sagen, mindestens mal mithalten können mit einem Lionel Messi. Aber jetzt gerade hinten raus sind die Lebenswerke, gehen sie dann doch zu weit auseinander. Messi einfach mit einem WM-Titel. Jetzt trägt da Argentinien immer noch, klar, er ist, glaube ich, 2,5, 3 Jahre jünger noch mal als Cristiano Ronaldo. Das macht in dem Alter vielleicht auch noch mal einen Unterschied. Aber auch die letzte Weltmeisterschaft hat Ronaldo nicht so performt, wie es Messi jetzt macht. Also ja, wahrscheinlich ist diese GOAT-Debatte spätestens seit 2022 beantwortet, seitdem Messi den goldenen Pokal da nach oben gehalten hat. Wobei es mir, wenn du mich fragst, fast ein bisschen wehtut, weil ich wirklich einen Menschen wie Ronaldo, der sich wirklich alles erarbeitet hat, hat doch, wenn du mich fragst, überwiegt da ein bisschen mehr in der persönlichen Präferenz, dass ich ihn sympathischer finde. Aber ja, ich glaube, wenn man rein objektiv neutral drauf schaut, ist es Messi.
Ich bin sehr gespannt. Wir werden gleich auch noch mal zu Ronaldo kommen. Machen wir erstmal weiter mit Frankreich gegen Irak. Am Ende ein souveränes 3:0 Doppelpack. Wir haben es eben angesprochen. Kylian Mbappé, hinten raus nochmal Dembélé mit einem Treffer. Ich habe das Spiel geguckt. Oh, diese zweistündige Gewitterpause, ne? Also es wurde ja vor der WM ja viel darüber spekuliert, ne? Weil es ja auch viele Stadien gibt, die kein Dach haben, ne? Das ist ja das Witzige bei den Amerikanern. Ich bin ja großer NFL-Fan, insofern kenne ich die Stadien ja auch ganz gut. Und ich finde es ja immer interessant, dass du bei den Amerikanern ja grundsätzlich immer diese Extremen hast. Also du hast diese Stadien wie Houston, wie Los Angeles, wie Atlanta, die wirklich, wo alles abgeschlossen ist, wo kein Luftzug reinkommt. Und dann hast du diese Stadien wie Philadelphia, wie Boston, wie Santa Clara, wie Philadelphia, Kansas City, die gar kein Dach haben, wo einfach alles offen ist. So, und das, wie gesagt, das Spiel war in Philadelphia und da kam es dann zum ersten Mal jetzt zu der zweistündigen Gewitterpause, also quasi erste Halbzeit wurde noch zu Ende gebracht und danach wurde halt die Halbzeitpause doch ausgedehnt. Aber es war schon extrem nervig, also.
Ja, es hat mich sehr stark an, sind wir wieder bei RB Leipzig und PR-Reisen. Wir waren nämlich vor 2 Jahren mit RB Leipzig auch in den USA, waren in Miami damals und da gab es am letzten Tag der Reise ein Testspiel von RB Leipzig. Boah, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber auf jeden Fall hat es in Miami stattgefunden, im Stadion auch von Inter Miami, wo Messi spielt, sind wir wieder bei Messi. Und da ist es auch, wo du es gerade ansprichst, das Wetter schlagartig umgesprungen, wirklich von strahlenden Sonnenschein zu monsunartigen Regen und Gewitter, sodass das Spiel irgendwann auch abgebrochen werden oder unterbrochen werden musste. Konnte dann irgendwann noch zu Ende gebracht werden. Dann war nach dem Spiel, ging es aber wieder los. Wir saßen im Pressekonferenzraum. Und während die Pressekonferenz lief, hat jeder auf sein Handy so einen Notfallalarm bekommen, weil plötzlich Tornados in der Nähe waren und Marco Rose noch schlechte Witze gemacht hatte, hier, das kostet aber, alle Handys piepen plötzlich, bis uns bewusst wurde, oh nee, hier ist gerade wirklich ein Tornado in Anmarsch und wir sollten uns erstens in Sicherheit bringen und zweitens sollten wir eigentlich auch noch 5 Stunden später zurückfliegen, das stand nämlich auch noch auf dem Tagesplan, wo sich dann zum Glück das Wetter wieder gelegt hatte. Aber das ist schon wirklich speziell in den USA. Und ich glaube, ich würde mal schätzen, das war auch nicht das letzte Mal jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, dass wir solche Wetterkapriolen hatten.
Ja, möglicherweise. Ich hatte ja dann noch den Plan gehabt, dass ich mir dann Norwegen-Senegal im Anschluss noch angucke. Aber die erste Halbzeit von diesem Spiel lief ja quasi während Frankreich gegen Irak. Die zweite Halbzeit lief und da dachte ich mir so, boah, nee, ich war dann am Ende des Tages auch müde, weil ich glaube, auch die Zeitspanne zwischen Argentinien und Österreich war, glaube ich, statt einer Stunde auch schon 2 Stunden. Also das war schon nervig zu warten und dann mitten im Spiel dachte ich mir nach dem Frankreich-Spiel, komm, ich gehe jetzt schlafen. Das war mir dann zu blöd. Immerhin, wir hatten ja das Thema Trinkpausen und da war die FIFA auf einmal flexibel, denn in diesem Spiel in der zweiten Halbzeit gab es tatsächlich keine, hat man drauf verzichtet. Immerhin. Oh.
Echt? Wahnsinn, das ging ja an mir vorbei. Das ist ja verrückt. Kann man sich gar nicht vorstellen bei der FIFA.
Ja, ich weiß. Aber ich war auch ein wenig verwirrt. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt wird. Weißt du, wenn wir beide jetzt wieder in die Saison starten Und wenn ich dann im Stadion sitze und immer so um die 25. Minute oder 75., 60. immer so denke, wo ist jetzt die Trinkpause? Wo ist die Trinkpause? Muss man sich erst wieder umgewöhnen.
Ja, wird auch schwer zu argumentieren sein in der Bundesliga, wenn man im Januar bei minus 12 Grad dann plötzlich die Trinkpause einberuft. Also da müsste man sich nochmal ein anderes Wording vielleicht überlegen. Mit Trinkpause ja, gut, kommst du in Deutschland nicht durch.
Aber in Toronto waren ja teilweise auch, was weiß ich, 18, 19 Grad.
Genau, also, deswegen, wo du es gerade sagst, beim Norwegen-Spiel ist die Trinkpause ausgefallen, dann hätte man es bei diesen Spielen ja auch ausfallen lassen können, wo, also gerade beim ersten Deutschland-Spiel, da war auch überdacht gegen Curaçao, klar, da war es warm draußen, aber die Halle war halt zu und in Toronto war es auch nicht warm, also wundert mich, dass es dann bei den einen Spielen dann ausfällt und bei den anderen nicht, also muss seiner doch finanzielle Gründe haben am Ende.
Ja. Machen wir mal weiter mit Norwegen gegen Senegal. 3-2, ein sehr torreiches Spiel. Doppelpack auf der senegalesischen Seite von Saar, auf der anderen Seite Erling Haaland natürlich. Und wie gesagt, war ein gutes Fußballspiel. Die Norweger haben da auch Stressresistenz bewiesen gegen einen schwierigen Gegner. Ich finde es so ein bisschen schade, ne, dass Senegal auch so eine schwere Gruppe hat. Auch da ist zwar noch alles möglich, haben jetzt hinten raus, in Anführungszeichen, den einfachen Gegner mit dem Irak. Aber es ist natürlich gerade, dass Norwegen so gut spielt, ist jetzt nicht überraschend, aber es hätte man auch nicht vorhersehen können. Und dann mit Frankreich, also es ist eine brutal starke Gruppe. Und ich hoffe wirklich, dass am Ende der Senegal dann auch weiterkommt, weil die spielen sehr gut.
Ist für mich die stärkste Gruppe des Turniers auf jeden Fall. Frankreich, Norwegen, Senegal. Klar, der Irak fällt so ein bisschen ab. Aber Senegal im Finale und nach Abpfiff sogar Sieger des Afrika-Cups. Am Grüntisch haben sie es dann wieder verloren. Wir kennen die ganze Geschichte. Norwegen haben wieder den Begriff goldene Generation. Mit Haaland, mit Ødegaard, mit einem Sørloth da vorne, mit einem Nusa von RB Leipzig, mit einem Leo Østigard, den ich aus Hamburg von St. Pauli noch gut kenne, der für mich mit der beste Innenverteidiger damals war und ein Top-Talent ist. Wobei, so jung ist er mittlerweile auch gar nicht mehr. Aber Norwegen wirklich eine überragende Mannschaft. Die können weit kommen. Und ja, Frankreich eben, muss man nicht viele Worte drüber verlieren. Diese Gruppe ist wirklich extrem stark. Und Senegal, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, ja, die haben tatsächlich echt, die müssen schauen, dass sie da auch mit reinrutschen auf diesen dritten Platz, der dann das Weiterkommen ermöglicht. Also minus 3 Torverhältnis jetzt, das ist erstmal eine Hypothek, mit der sie da reingehen.
Werden wir natürlich auch am Ende drauf gucken. Dann gab es noch Jordanien gegen Algerien. Da muss man sagen, für die Jordanier, die sind ja in Führung gegangen, war es sehr ärgerlich, dass die Algerier im Prinzip das Spiel mit zwei Ecken gedreht haben. Also wirklich die Jordanier, auch aufgrund der Körpergröße einfach. Die hatten bei Ecken generell immer einen massiven Nachteil. Ich glaube, jede Ecke wurde gefährlich. Und das ist natürlich maximal bitter am Ende des Tages. Aber trotzdem, war das Spiel ja trotzdem jetzt nicht hilarious, überragend. Algerien hat am Ende jetzt das Endspiel in der Gruppe gegen Österreich um Platz 2. Also das kann auch für die Österreicher ganz noch ein böses Erwachen geben.
Aber auch da Algerien, wenn du schon mal diese 3 Punkte hast, sind die Chancen ja doch sehr gut weiterzukommen. Also ich glaube, alle Mannschaften, die schon mal einen Sieg geholt haben, die gehen da schon etwas beruhigt ran, weil du einfach ja die beste Chancen hast, eben einer der 8 besten Gruppen Dritten zu werden. Also Senegal zittert da mehr als Algerien.
Wollen wir noch mal über Cristiano sprechen?
Unbedingt.
Doppelpack gegen Usbekistan, am Ende ein souveränes 5-0. Portugal hat jetzt endlich mal ihre Offensivpower gezeigt. Das war ja das, was man so im Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo so ein bisschen vermisst hat. Und da wurden ja auch schon Stimmen laut. Ronaldo, sollte man es nicht ohne ihn probieren? Ist er in dieser Phase, in der Form, in der er ist, ist er für diese gerade aufstrebende junge portugiesische Offensive, ist er eher ein Bremsklotz, um es mal böse zu formulieren. Jetzt hat er zweimal getroffen. Und jetzt ist es natürlich so, wie es bei solchen Diskussionen immer ist, ne? Das eine Extrem, das sagt, ja gut, es war aber auch nur Usbekistan. Und das andere Extrem, das sagt, oh, I am back, see you. Was hat er alles gesagt? Ich muss zugeben, also eigentlich geht mir dieses see you wahnsinnig auf den Geist. Aber wie das ganze Stadion da mitgemacht hat, das sah schon geil aus.
Bessere PR kannst du nicht machen, ne? Der Mann hat sich wirklich einen Move überlegt und die ganze Welt kennt ihn. Also den verbindest du da. Der ist sowieso, was Marken bei Sportlern betrifft, ist er sowieso ganz vorne. Jeder weiß, wenn du CR7 sagst, wer gemeint ist, dieser Torjubel steht für sich. Alle anderen versuchen ihn da ja so ein bisschen nachzumachen. Also Haaland hat es ja mit dieser Yoga-Pose mal probiert, Mbappé mit diesem Jubel, dass er die beiden Arme unter die Achseln macht. Also da ist schon Cristiano, glaube ich, Vorreiter gewesen, was Markenbildung betrifft im Fußball. Und ja, ein Back, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber wie du es schon eben sagst, also es war jetzt auch nur Usbekistan, muss man eben auch dazu sagen. Und was ich bei der portugiesischen Mannschaft wirklich ganz spannend finde, wenn man da mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest bei den Interviews, die sie da geben, auch so in der Vorbereitung, im Trainingscamp, im Basecamp und sowas, wenn es darum geht, es gibt ja diese klassischen Social-Media-Fragerunden, wo dann immer wieder gefragt wird, den linken Fuß hätte ich gern von denen, den rechten von dem, Kopfballstärke von dem, wird erstaunlich wenig bei portugiesischen Spielern der Name Cristiano Ronaldo ausgesprochen. Also ich glaube, bei Argentiniern ist das ein bisschen anders. Da wird sicherlich jeder sagen, ey, ich hätte gerne den linken Fuß von Leo Messi gerne und wenn es geht, den rechten auch noch. Das ist bei Portugal ein bisschen anders, was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass so ganz homogen das vielleicht nicht ist, dass sie da gar nicht mal so sehr hinter ihrem Kapitän Cristiano Ronaldo stehen. Aber umso mehr haben ihm diese zwei Tore, glaube ich, jetzt gut getan, dass er da erstens vielleicht in der Mannschaft wieder ein bisschen mehr Kredit gesammelt hat und ja, auch die Fans haben ja auch diskutiert und gezweifelt, ist der Mann nicht mittlerweile zu alt? Ein bisschen besänftigt hat er sie jetzt halt eben schon durch diesen Doppelpack und durch jetzt auch den Rekord, den er auch aufgestellt hat. Ist ja nicht nur Messi, der Rekorde sammelt, auch Ronaldo ist jetzt Rekordträger, der hat in 6 Weltmeisterschaften in Folge getroffen. Messi ja eben nicht, der hat 2010, glaube ich, kein Tor geschossen. Da hat Ronaldo getroffen, also ja. Die beiden versuchen sich noch zu betteln. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn es zu Portugal-Argentinien noch mal kommt im Laufe des Turniers. Ich glaube, nach aktuellem Stand dürfte das erst im Halbfinale soweit sein. Bin mir nicht ganz sicher. Können ja gefühlt sich auch noch mal alles ändern bei diesen wilden Turnierbäumen. Aber das wäre ein ganz nettes Duell noch mal.
Ja, das stimmt. Behalten wir auf jeden Fall so im Hinterkopf. Ich glaube, wir müssen nicht viel sprechen über England gegen Ghana. Ein 0-0 und ich habe exakt ein Wort aufgeschrieben. Langweilig mit 10 Ausrufezeichen. Das war so dieses klassische England oder der englische Fußball, wo man sich am liebsten die Augen ausreißen möchte. Also sie hatten auch nicht viele Möglichkeiten. Am Ende dieser Kopfball von O'Reilly und dann direkt im Anschluss das Ding von Harry Kane, den er normalerweise mit verbundenen Augen macht. Aber man sieht ja auch bei Messi, ne, die vermeintlich einfachsten Tore machen diese Stars häufig nicht, sondern eher die dann ein bisschen schwieriger sind. Aber all in all auch, was ich halt komisch fand, also ich habe vor allem ja schon letzte Woche nach der ersten Halbzeit gegen Kroatien, da stand es ja 2-2, aber auch da waren die Engländer ja eigentlich auch offensiv schwach. So, und dann in der zweiten Halbzeit, man hat ein ganz anderes England gesehen. So, das war so atypisch, du hast mal die volle Kraft dieser Offensive gesehen, das war geil. Und dann jetzt wieder so ein Spiel. Klar, Ghana, auch ein schwieriger Gegner. Wir kennen das aus Deutschland selbst, ne, bei 2 Weltmeisterschaften. Das waren immer harte Spiele gegen die. Aber, boah, das ist schon enttäuschend. Auch wenn du im Anschluss dir die Stimmen auch von den englischen Fans da angehört hast. Also, da ist das schon echt ernüchternd.
Ja, Thomas Tuchel steht da auf jeden Fall so ein bisschen in der Schusslinie. Also er wurde verpflichtet, um attraktiveren Fußball zu spielen. Man muss jetzt aber auch sagen, wenn du dir die reine Pflichtspielstatistik anguckst, ich habe die Zahl jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber ich gefühlt 10-11 Spiele ohne Niederlage haben sie jetzt auf jeden Fall und die meisten davon auch gewonnen. Ich meine, dieses Ghana-Spiel wäre jetzt das erste Unentschieden und 9 oder 10 Siege oder sowas in Folge. Also die sind ja durch die Qualifikation durchmarschiert, ohne Gegentor. Das war ja wirklich herausragend. Und ja, er wurde verpflichtet, Tuchel, mit der Ambition, dass sie jetzt eben nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball spielen. Ja, im ersten Spiel war es in Teilen, jetzt im Ghana-Spiel war es komplett abhanden gekommen. Der steht unter Beschuss. Der muss sich auf jeden Fall zeigen. So. Also England wird weiterkommen. Ich glaube, darum müssen sie sich keine Sorgen machen, aber ja. Es geht ja auch um die Frage des Wie und da müssen sie auf jeden Fall noch einen Zahn zulegen. So. Er steht natürlich auch unter Beschuss, weil er diese Personalentscheidung so getroffen hat, wie er sie getroffen hat. Also
klar.
Cole Palmer zu Hause zu lassen, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, das sind halt einfach Spieler, die bei jeder anderen Nation spielen würden. So, also frag mal, das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber frag mal bei Curaçao, was die dafür geben würden, diese drei Namen zu haben. Also das musst du dich auch erstmal trauen, die drei Namen nicht mitzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Naja, auch so Nationen wie Deutschland oder so. Also auch da wären ja solche Spieler absolut willkommen. Ne? Aber wenn du auch einen gewissen Überschuss hast, ne? Ich meine, Frankreich könnte auch mit einer zweiten mit einem zweiten Kader anrücken und um den WM-Titel spielen. Also da hast du auch am Ende die Qual der Wahl. Noch ein Wort schnell zu den letzten zwei Spielen. Die Kroaten haben Panama in die Knie gezwungen, so muss man es wirklich sagen. Auch das war kein besonders erleuchtendes Fußballspiel am Ende. Ante Budimir mit dem entscheidenden Treffer nach Vorarbeit von Stanisic und dann jetzt in der Nacht Kolumbien. Auch die mussten echt also viel aufwenden, um die Demokratische Republik Kongo in die Knie zu zwingen. Am Ende ein 1-0, am Ende Munoz, so heißt der Mann richtig, mit dem entscheidenden Treffer. Und damit machen wir mal einen Schlussstrich und schauen mal darauf, wer alles schon weiter ist. Und zwar einmal die Mexikaner in Gruppe A, die sind auch Gruppensieger geworden, genauso wie die USA in Gruppe D und Deutschland in Gruppe E. Auch mit im 16. Finale vertreten sind bereits Frankreich und Norwegen in Gruppe I. Da steht der Gruppensieger aber natürlich noch nicht fest. Also Frankreich und Norwegen sind da im direkten Duell am letzten Spieltag. Auch die Argentinier haben ihre Gruppe J bereits gewonnen, sind somit durch. Und auch Kolumbien in Gruppe K ist bereits sicher im 16. Finale. Der Gruppensieg steht da aber noch nicht fest. Auch die haben da noch ein Spiel dann gegen Portugal, glaube ich, am letzten Spieltag. Wer bereits ausgeschieden ist, ist Haiti in Gruppe C, die Türkei in Gruppe D, Tunesien in Gruppe F, Jordanien in Gruppe J und Panama in Gruppe L. So, haben wir alles einmal auf Stand gebracht vor dem letzten Spieltag. Kommen wir zu unseren Kategorien noch einmal schnell. Ich habe ja gesagt, wer mein Fail der Woche ist, die Türkei. Dementsprechend kann Niklas direkt mit seinem weitermachen.
Ja, haben wir uns leider nicht vorher abgesprochen, weil meiner ein bisschen anders, aber geht in die gleiche Richtung. Vincenzo Moteya, der Trainer der türkischen Nationalmannschaft, der eben, ich habe den Kollegen Abdu vorhin schon angesprochen, der eben jetzt stark unter Beschuss steht. Und mir tut da fast schon ein bisschen leid, weil die Ansätze im türkischen Spiel waren ja da. Also, dass du dir 60 Torschüsse in zwei Spielen herausarbeitest, dann hast du auf jeden Fall ein Konzept, Fußball zu spielen. Und wenn du dann eben kein Tor schießt, das ist bitter, das ist viel Pech, das ist sicherlich auch Unvermögen. Aber weil sie mir so leid tun, sind sie leider, ist der Kollege Vincenzo Moteya mein Fail der Woche.
Dann mach doch direkt mit dem positiven Menschen, Verein, Nationen weiter. Wer ist dein Ehrenmann, Ehrenfrau der Woche?
Ja, da habe ich zwei Namen. Ich konnte mich am Ende nicht so final entscheiden. Also wenn man es rein auf Sportliche bezieht, müsste natürlich der Name Felix Metscher fallen, weil man natürlich mit der deutschen Brille da auch genau drauf schaut, auf diese Spiele. Und ich habe es ja vorhin schon kurz angerissen. Was ist das bitte für ein Fußballer? Also der kann ja wirklich gefühlt alles. Und ich würde sogar fast sagen, dass der Potenzial hätte, bei Real Madrid oder sonst was zu spielen in der nächsten Saison. Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Moment gerade wirklich die beste Phase seiner Karriere ist oder ob der die ganze Saison so gespielt hat. Das ist wirklich Wahnsinn, was der für eine Leistung da bietet. Ich habe noch einen zweiten Namen, der ist allerdings jetzt weniger aufgrund seiner gezeigten Leistung ein Ehrenmann, sondern vielleicht, weil die Geschichte so schön ist. Und zwar im dritten Gruppenspiel jetzt der Deutschen wird der Name John Yeboah sicherlich auftauchen bei Ecuador. Ich glaube, es wird kaum einer einem was sagen. Der hat bisher auch 2 Spiele und 0 Tore, also dementsprechend ein besonderer Call. Aber weil ich die Geschichte so schön finde, und wir haben sie auch gestern für Sport 1 gemacht, der ist nämlich in Hamburg geboren, ist wirklich auch in einer schwierigen Gegend hier groß geworden. Beim FC Türkiye hat er das Fußballspielen gelernt. Das ist hier in Hamburg im Süden ein Verein in Wilhelmsburg. Ist dann irgendwann vom VfL Wolfsburg gescoutet worden, hat da sogar 3 Bundesliga-Einsätze gesammelt, konnte sich dann aber nie so richtig final durchsetzen, ist sogar mal ein Jahr verliehen worden an deinen MSV Duisburg, über den du ja berichtest.
Oh, spannend.
Ist schon ein paar Jahre her, ich glaube 2020, 2021 oder sowas war der da. Aber
ich kann ja dem meinen lieben Kollegen Dirk Retzlaff, der ja hier schon Jahrzehnte über den MSV berichtet, liebe Grüße. Ich werde den mal fragen, der wird den ja bestimmt kennen. Er hat ja neulich auch schon eine Geschichte geschrieben, wie, glaube ich, vor einigen Jahren Dennis Undaff dem MSV mal wehgetan hat. Vielleicht kennt er den Namen irgendwie.
Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Eine halbe Saison war er beim MSV Duisburg. Von Januar 2022 bis Juni 2022. Er hat leider nie so diesen ganz großen Durchbruch bisher, also bis zum letzten Jahr geschafft. Denn 2024 ist er nach Venedig gewechselt und hat die jetzt in der vergangenen Saison auch hochgeschossen aus der Serie B in die Serie A. 10 Tore, 10 Vorlagen. Und hat da endlich den finalen Durchbruch geschafft. Jetzt Nationalspieler Ecuadors, in Hamburg geboren, aus schwierigen Verhältnissen. Und ich hoffe, ich würde es ihm gönnen, dass der morgen gegen Deutschland super Spiel macht. Also der Ehrenmann hat ein bisschen, gebe ich ein bisschen Kredit mit, dass der vielleicht morgen seine Leistung zeigt, morgen aus unserer Perspektive, hier heute von Aufnahme. Aber ja, natürlich sonst, wenn du es auf die bisher gezeigten Leistungen beziehst, dann ist es Felix Metscher, übrigens auch in Hamburg geboren, fällt mir gerade auf.
Ja, stimmt, stimmt. Nee, voll coole Geschichte, davon lebt ja die WM auch. Ich habe mich tatsächlich für eine Ehrenfrau entschieden, nämlich Tori Penzo, Schiedsrichterin aus den USA, die ihr Debüt gefeiert hat bei Tschechien gegen Südafrika, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auch diesen Elfmeter, den es da gegeben hat, sofort gesehen. Also wie gesagt, gute Partie mit ihren ihren Assistentinnen Brooke Mayo und Catherine Nesbitt. Und sie ist, wie gesagt, erst die zweite Schiedsrichterin bei einer WM-Endrunde. Die erste war Stephanie Frappard 2022. Und was glaubst du, welches Spiel hat sie damals gepfiffen?
Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß.
Okay, ich mach's mal einfacher. Es war ein Deutschlandspiel. Welches war's?
2022?
Ja, es waren ja nur 3 Spiele.
Ja, dann kann ich jetzt raten. Japan?
Nee, es war tatsächlich das letzte gegen Costa Rica.
Okay, schade. Das habe ich nicht gesehen.
Aber
wahrscheinlich wäre es mir sonst in Erinnerung geblieben.
Aber das Schöne ist, da schließt sich ein Kreis. Denn Tori Penzo wird das Spiel gegen Ecuador pfeifen von Deutschland.
Hm, schau an. Das ist doch schön. Freut mich so eine Geschichte. Also, dass da auch immer mehr die Gleichberechtigung Einzug erhält. Sehr schön.
Man könnte natürlich auch sagen, wow, für Deutschland wäre das ein schlechtes Omen. Aber wir sind ja zum Glück schon Gruppensieger. Von daher kann es ja nur gut werden im Prinzip.
Ich glaube, das Costa Rica-Spiel, dass das verloren wurde, das geht nicht auf die Kappe der Schiedsrichterin. Da waren andere Gründe schuld.
Naja, gut, verloren haben wir es ja nicht. Wir haben es ja nur hoch genug gewonnen. Und das andere Spiel ging auch zu unseren Ungunsten aus, ne? Muss man ja auch dazu sagen.
Stimmt.
Aber da waren wir alles. Auch. Ja, ja, es ist auch keine WM, an die man sich jetzt gern zurückerinnert. Aber das war damals nicht die Schuld der Schiedsrichterin, sondern wirklich, das war unsere eigene Blödheit und auch der Graugänse geschuldet. Entschuldigung.
Sehr schön, dass das auch noch untergebracht wurde.
Natürlich, natürlich. Das ist und bleibt ein Running Gag, auch wenn es schon so lange her ist. Aber ja, ich habe neulich vor ein paar Wochen mir diese Doku nochmal angeguckt und es ist immer wieder ein Genuss, auch die verwirrten Gesichter der Nationalspieler zu werden. Das waren ungefähr so die Gesichtsausdrücke, wie beim Eröffnungsspiel der brasilianische Schiedsrichter versucht hat, was war das, Elfmeterentscheidung oder die rote Karte?
Ich weiß rote nicht mehr, Karte, was das war. Ich glaube, es war rote Karte,
genau.
Freistoß. Ja.
Die rote Karte da den südafrikanischen Spielern zu erklären und die Gesichtsausdrücke gingen um die Welt, vollkommen zurecht.
Ich finde diese Ansagen von den Schiedsrichtern nach Videobeweis, ich finde das so witzig, wirklich. Diese Ansage im Eröffnungsspiel, die Ansage beim Paraguay-Spiel, das sind jetzt schon 2 Memes der WM.
Aber jetzt hattest du in den letzten Spielen, ich weiß nicht, ob dir das
die waren alle sehr in Ordnung, ja, das ist fast schon schade.
Nee, aber du hattest auch, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern dass die Schiedsrichter, das Mikro war schon offen und die Schiedsrichter sagen laut durch, als Stadiondurchsage, go, 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 zu den Spielern und sagen, jetzt haut ab, jetzt haut ab. Ja, das ganze Stadion hört es einfach.
Erlebt.
Ja, dass man das auch mal hört und aber ja, wie gesagt, die Stadien durchsagen. Über die Leistungen können wir trefflich streiten. Ich war dann nach dem ersten Spieltag wirklich positiv überrascht, auch wie schnell die Entscheidungen getroffen worden sind. Das war jetzt auch nach diesem Spieltag wieder einige Male, wo es auch wirklich wieder sehr lange gedauert hat, wo ich mir dachte, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war, aber ich dachte mir, nach der ersten Zeitlupe habe ich gesehen, es ist abseits. Und der wirklich 3 Minuten braucht die Überprüfung und du zweifelst dann an dir selbst, ob du irgendwie bescheuert bist. Und dann kommt die Auflösung, ja, es war abseits. Und ich denke mir so, ich sehe das nach der ersten Zeitlupe, was gibt's da jetzt so lange? zu beraten. Oder auch hier dieser Elfmeter bei Argentinien gegen Österreich, wo es ja nun wirklich eindeutig war. Es waren ja sogar zwei Fouls. Und du siehst es nach der zweiten, dritten Einstellung. Es wird ewig überprüft. Und dann nach 3 Minuten wird dann der Schiedsrichter erst rausgebeten an den Videobildschirm, wo ich mich wirklich frage, ey Leute, also ja. Aber ja, selbe Themen wie in der Bundesliga.
Ja, wobei ich auch sagen muss, sie haben ja ein bisschen mehr Technik jetzt bei der Weltmeisterschaft mit drin. Ich glaube, es sind noch mal mehr Chips verbaut im Ball und sowas, sodass du den Moment des Abspiels beispielsweise beim Abseits noch genauer erfassen kannst, dementsprechend noch genauer da sein kannst mit der Linie. Und mein Gefühl sagt mir eigentlich dadurch, dass sie auch ein Ticken schneller sind. Aber ja, gut, die Beispiele, die du ganz gerade nennst, die sprechen natürlich dagegen. Also ja, wahrscheinlich nehmen sie sich nicht viel.
Ja, leider nicht. Aber wir hoffen, dass jetzt am letzten Spieltag alles so gut vonstatten geht. Wir sind sehr gespannt. Auch, dass alle Mannschaften fair Fußball spielen und nicht irgendwie versuchen, für Ergebnisse zu sorgen, die dafür sorgen, dass beide Teams weiterkommen. Also ich glaube, in der Österreich-Gruppe kann es da zu Konstellationen kommen, glaube ich, für Österreich und Algerien. Wenn die unentschieden spielen, sind, glaube ich, beide weiter. Und ja, wir wollen da nicht hoffen, dass es da zu solchen Konstellationen kommt, dass da absichtlich auf ein gewisses Ergebnis hin gespielt wird. Das konnte dieser Modus leider nicht lösen am Ende des Tages, dieses Problem.
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da gerade ansprichst. Da wird man wirklich mal ein bisschen drauf schauen müssen. Ich habe sogar so vielleicht das Gefühl, dass bei der nächsten oder übernächsten Weltmeisterschaft das System noch mal ganz umgeworfen wird, Gruppen vielleicht komplett auch gelöscht werden und man wie bei der Champions League auch in einem Ligasystem mehr oder weniger agiert. Also dann kann man vielleicht sich dem wieder so ein bisschen dem ausweichen. Aber ja, spannender Punkt, dass man da natürlich genau drauf achten muss.
Und falls es dazu kommen wird, könnt ihr euch sicher sein, am Sonntag werden wir definitiv darüber sprechen. Da kommt dann die nächste Folge nach dem dritten Spieltag. Niklas, ich glaube, wir haben jetzt sehr viel gesprochen. Wir müssen das Thema, glaube ich, mit RB Leipzig noch mal hinten anstellen. Habt aber keine Sorge, wir werden das definitiv vor der Saison noch mal angehen. Jetzt auch mit Martin de Michelis, ja auch ein spannender Mann, der jetzt da kommt. Insofern vielen Dank, aber dass du mit dabei warst, dass du mit mir einmal durch den zweiten Spieltag galoppiert bist. Und ja, wünsche euch weiterhin viel Spaß, jetzt auch bei dem dritten Spieltag. Die K.O.-Phase rückt immer näher und dann hören wir uns am Sonntag wieder. Teilt gern diesen Podcast, folgt uns, FCH-Podcast, Football's Coming Home, findet ihr auch auf Instagram, folgt uns da gerne rein. Und Niklas, du hast gern die letzten Worte. Was wünschst du dir jetzt für den letzten Spieltag? Was erwartest du?
Dass keine Schiebung stattfindet, was du eben gerade gesagt hattest. Das wünsche ich mir an allererster Stelle mal. Ja, und wenn ich mir was wünschen kann, dann natürlich auch gerne, dass neben Deutschland meine zweite Lieblingsnation Norwegen, dass die natürlich auch weiterkommt, vielleicht sogar als Gruppenerster, weil dann gäbe es ja das direkte Duell im Achtelfinale Deutschland-Norwegen, was dann stattfinden würde. Also, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es das.
Das hätte auch was. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall, die Spiele wären jetzt definitiv, glaube ich, nicht langweiliger. Nochmal, vielen Dank, Niklas. Wünsche dir dann auch bald, du verschwindest bald in den Urlaub. Wünsche dir da eine gute Erholung und dann hören wir uns bald wieder. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Und wir hören uns, wie gesagt, am Sonntag wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit, macht's gut und sorgt für reichlich Abkühlung. Ciao, tschüss.